请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Juliane Miller. Folgendes haben wir am Mittwoch, den 10. Dezember 2025, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, dann folgt die Sendung Taiwan in Bewegung mit dem zweiten Teil des Interviews mit Dr. Orkan Okan. Anschließend folgt im Wirtschaftsmagazin mit Elon Huang der zweite Teil über den Weihnachtsmarkt mit dem Chairman der Volkswagen-Gruppe und Jojo Long. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Präsident Lai verleiht Menschenrechtspreis an indonesische NGO. Sonderverteidigungshaushalt. Präsident Lai ruft Opposition zu Pragmatismus auf. Ärger über Bezeichnung Taiwans in südkoreanischem E-Arrival-System. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Der heutige Mittwoch ist der internationale Tag der Menschenrechte. Der taiwanische Präsident Lai Ching-te nahm am Vormittag an der Verleihung des 20. Asian Democracy and Human Rights Award im Taipei Guesthouse teil. In diesem Jahr ging der Preis an die Indonesian Legal Aid and Human Rights Association. Diese setzte sich in schwierigen Zeiten für den Schutz von Menschenrechten ein, so Präsident Lai. Er betonte, Taiwan werde weiterhin Menschenrechte durch konkrete Maßnahmen stärken. Im Angesicht des derzeitigen weltweiten Rückgangs der Demokratie und eskalierender geopolitischer Konflikte sei die Wahrung von Demokratie und Freiheit zu einer dringenden Notwendigkeit geworden. Er hoffe, dass sich Menschen aller Regionen, Nationen und politische Richtungen zusammenschließen, um universelle Werte zu verteidigen. Taiwan habe auf seinem Weg der Demokratisierung Herausforderungen wie autoritäre Herrschaft und soziale Unruhen überwunden. Der September dieses Jahres habe den historischen Meilenstein markiert, dass die Tage seit Aufhebung des Kriegsrechts nun die Zeit unter Kriegsrecht übersteigen. Das symbolisiere, dass Freiheit und Demokratie in Taiwan Wurzeln geschlagen haben und gedeihen. Der taiwanische Präsident Lai Ching-te hat die Opposition dazu aufgerufen, das vorgeschlagene Sonderverteidigungsbudget in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar pragmatisch zu behandeln. Im Angesicht der Bedrohung Chinas müsse die taiwanische Regierung nicht nur die Sicherheit Taiwans schützen, sondern habe auch die Verantwortung, die Stabilität der Region zu bewahren. Die Oppositionsparteien hatten erneut verhindert, dass das Sonderbudget auf die Tagesordnung des Parlaments gesetzt wurde. Präsident Lai sagte, es sei schwer zu verhindern, dass es in einem demokratischen Land internen Wettbewerb gibt. Gegenüber einer Bedrohung von außen müsse man allerdings zusammenhalten. Alle sollten gemerkt haben, dass China nicht nur Taiwan bedrohe, sondern auch Druck auf benachbarte Länder ausübt. Benachbarte Länder würden nach und nach auch ihre Verteidigungskapazität stärken und regionale Zusammenarbeit vorantreiben. Unter diesen Umständen müsse die taiwanische Regierung ihre Verteidigungskapazität ebenfalls stärken und das Verteidigungsbudget erhöhen. Er hoffe, die Opposition und das Parlament könnten den Sonderhaushalt rational und pragmatisch angehen und ihn nicht im Verfahrensausschuss blockieren. Präsident Lai sagte weiter, die Regierung hoffe, dass der Sonderhaushalt im Ausschuss geprüft werden könne. Die Gesellschaft könne so die Prüfungsumstände nachvollziehen und gemeinsam unterstützen. Wenn es etwas zu streichen oder anzupassen gäbe, könne dies ebenfalls der öffentlichen Meinung entsprechend getan werden. Das taiwanische Außenministerium will die taiwanischen Beziehungen zu Südkorea einer Prüfung unterziehen. Grund dafür ist, dass Taiwan im neuen E-Arrival Card System von Südkorea als China in Klammern Taiwan bezeichnet wird. Eine Aufforderung des taiwanischen Außenministeriums, die Bezeichnung anzupassen, wurde Stand Mittwoch nicht nachgekommen. Ein Vertreter des Außenministeriums sagte am Dienstag, dass es ein großes Handelsdefizit zwischen Südkorea und Taiwan gebe, was zeige, dass die beiderseitigen Beziehungen nicht gleichberechtigt seien. Präsident Lai Ching-te sagte, zu der Angelegenheit befragt, er hoffe, dass Südkorea den Willen der Taiwaner respektieren könne und dass beide Länder Hand in Hand vorangehen, um den Frieden in der Region zu stabilisieren und gleichzeitig Wohlstand und Entwicklung in der Region voranzutreiben. Der taiwanische Kulturminister Li Yuan äußerte sich dahingehend, dass Südkoreaner ein hohes Interesse an Taiwan hätten. Sie seien in der Lage, Taiwan und China auseinanderzuhalten. Das taiwanische Kulturministerium werde weiterhin Kulturdiplomatie vorantreiben. Durch kulturelle Souveränität werde man die internationale Gemeinschaft verstehen lassen, dass Taiwan nicht China sei. Der diplomatische Deadlock zwischen Litauen und China setzt sich weiter fort. Asta Staiskirite, Chefberaterin für Außenpolitik des litauischen Präsidenten, gab bekannt, dass China Forderungen bezüglich der Vertretung Taiwans in Litauen gestellt habe. Litauen sei weiterhin offen dafür, seine Beziehung zu China wiederherzustellen, werde aber keine Bedingungen akzeptieren, die die taiwanische Vertretung betreffen. Die Vertretung Taiwans in Litauen wurde 2021 als taiwanisches Vertretungsbüro in Litauen eröffnet. In anderen Ländern tragen die Vertretungen Taiwans meistens Taipei statt Taiwan im Namen, so auch die Taipei-Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland. Peking bezeichnete den Namen der Vertretung in Litauen als eine Verletzung der Ein-China-Politik und rief seinen Botschafter zurück. In Folge wurde die diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern reduziert. Litauen schloss im Dezember 2021 seine Botschaft in Peking. Laut einem Bericht des litauischen öffentlichen Rundfunks LRT habe Skaiskirte gesagt, dass die Verhandlungen zwischen China und Litauen zur Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen aktuell keine deutlichen Fortschritte zeigen würden. Der Grund liege in den Forderungen, die China hinsichtlich der taiwanischen Vertretung in Litauen gestellt habe. Skaiskirite nannte keine spezifischen Forderungen, sagte jedoch, die genannten Forderungen könnte Litauen weder akzeptieren noch erfüllen. Seit Mai dieses Jahres gibt es keine amtierenden chinesischen Diplomaten in Litauen. Im Juni hatte der damalige Premierminister Giantautas Palukas gesagt, Litauen habe China einen Vorschlag zur Normalisierung der diplomatischen Beziehungen unterbreitet, mit dem Ziel, wieder bilaterale Vertretungen einzurichten. Er gab zwar keine Einzelheiten bekannt, betonte jedoch, dass der Vorschlag keine Änderung des Namens der taiwanischen Vertretung beinhalte. Seine Nachfolgerin, die derzeitige Premierminister Inga Ruginiene, bekräftigte diesen Punkt anschließend. Nach dem Hacking-Vorfall bei RTI im September hat sich die Intendantin Cheryl Lai am heutigen Mittwoch den Fragen von Parlamentsabgeordneten gestellt. Bei einer Befragung im Ausschuss für Bildung und Kultur betonte sie, RTI habe sein Cybersicherheitsniveau bereits umfassend erhöht. Sowohl interne Kontrolle als auch das Risikomanagement im Outsourcing wurden gestärkt. Gegen die beiden involvierten Angestellten werde zivil- und strafrechtlich vorgegangen. Der Ausschuss für Bildung und Kultur hatte Vertreter des öffentlichen Rundfunks und den Kulturminister eingeladen, Berichte über die öffentlichen Medienanstalten PTS, RTI und CNA vorzustellen. Auf die Frage einer Abgeordneten der Demokratischen Fortschrittspartei hin erklärte die RTI-Intendantin Lai, man würde nun den Vorstand Bericht erstatten und habe die interne Kontrolle verstärkt. Das Digitalministerium habe zudem die Cybersicherheitsklassifizierung von RTI auf die höchste Stufe angehoben. Das Upgrade der Systeme habe erfolgreich mehrere externe Prüfungen durchlaufen. Man werde den Abgeordneten Unterlagen zur Verbesserung der Cybersicherheit bei RTI zur Verfügung stellen. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 218,13 Punkte gestiegen, das sind 0,77%. Damit lag der Abschlusskurs bei 28.400,73. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 492,18 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet rund 13,56 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Mittwoch, den 10. Dezember. Heute ist es im Norden und Osten Taiwans bewölkt bei Temperaturen bis zu 24 Grad. Im Süden und an der Westküste gibt es dafür viel Sonnenschein bei Temperaturen bis zu 29 Grad. Und nun die Aussichten für morgen, Donnerstag, den 11. Dezember. Morgen ist es im Norden und Osten Taiwans regnerisch bei etwas kühleren Temperaturen bis zu 21 Grad. Im Süden an der Westküste bleibt es weiter sonnig bei Temperaturen bis zu 28 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten am Mittwoch, den 10. Dezember 2025 von Radio Taiwan International. Weiter geht es nun mit Taiwan in Bewegung. Herzlich willkommen bei Taiwan in Bewegung. Am Mikrofon begrüßt euch Juliane Miller. Heute hören wir den zweiten Teil des Interviews mit dem Wissenschaftler Orkan Okan. Er forscht zur Gesundheitskompetenz und war Anfang Juli zum ersten Mal in Taiwan. Heute erzählt er, wie sich Gesundheitskompetenz erhöhen lässt und wie sie gemessen wird.
Die Förderung der Gesundheitskompetenz ist, glaube ich, ganz zentral. Und ich hole mal ganz kurz mache ich das, hole ich mal aus. Was man, also was ich vorhin über dieses Verständnis gesagt habe, dass durchaus unterschiedliche Gruppierungen das Konzept unterschiedlich interpretieren, wirkt sich natürlich darauf aus, was Menschen dann fördern, wenn sie Gesundheitskompetenz adressieren. Und wenn ich jetzt sage, da geht es im Wesentlichen den Menschen die Fähigkeit an die Hand zu geben, diese Online-Welten sicher zu navigieren, mit Informationen umzugehen, und dein zentrales Anliegen ist aber vielleicht, dass Patienten die Anweisungen der Ärzte befolgen, dann ist die Intervention, die Gesundheitskompetenz fördert, mit deinem Ansatz und mit meinem Ansatz sind dann natürlich zwei Paar Schuhe. Das müssen wir erstmal wissen. Das Zweite ist, ich muss sagen, genau aus diesem Grund und aus noch einigen weiteren gibt es kaum Interventionen zur Stärkung der Gesundheitskompetenz. Was halt exzessiv betrieben wird in der Gesundheitskompetenzforschung, ist zum Beispiel die Entwicklung von Theorien, Konzepten, Modellen, von Messinstrumenten. Dann werden Messungen durchgeführt, die Daten werden, der Ist-Zustand wird erfasst. Und dieser Bereich, der noch so ein bisschen untererforscht ist, wo es kaum was gibt, sind eben die Interventionen, die Förderung. Und ich glaube, da müssen wir viel weiter investieren. Und ich glaube, es fängt halt an in der Kindheit. Also wir müssen Gesundheitskompetenz starten zu fördern in der Kindheit. Ja, das kann natürlich in der ersten Schulklasse, also in der Schule selbst beginnen, wo wir das ganze Setting sozusagen gesundheitskompetent machen. Die Lehrkräfte, die Schulleitungen, die Nurses, die Psychologists, ganzheitliche Schulansätze, aber auch für die Schüler selber Materialien, die dann im Unterricht gelernt werden. Und wenn man es ganz genau nimmt, müssen wir noch früher anfangen, in der frühen Kindheit, dann, wenn natürlich die ganze soziale, kognitive, emotionale Entwicklung des Kindes vonstatten geht und sich ja eigentlich ganz viel, was im Leben dieses Kindes passiert, aber eben auch die ganze Academic Performance, die ganzen Academic Competencies, eigentlich in dieser Phase determiniert werden. Und deswegen müssen wir, je früher wir ansetzen, desto besser ist es. Und dann haben wir natürlich bei Erwachsenen, wir können an den Universitäten, an den Occupational Trainings können wir fortsetzen, Erwachsenenbildung, Patientenbildung und so weiter. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, wir müssen damit in die Schulen, also an den Universitäten, die Fachkräfte ausbilden, und dann müssen die das in die Schule bringen. Und im Moment passiert das halt nicht. In Deutschland zum Beispiel haben wir ja keine Gesundheitsbildung oder Erziehung wie Mathe, Deutsch und so weiter. Das heißt, die Lehrkräfte, die da hingehen, und ich bin ja selber Lehrkraft, werden nicht in gesundheitlichen Themen ausgebildet. Also wie kann ich jetzt, Beispiel, wie soll ich jetzt, gut, das habe ich jetzt gelernt, aber jetzt stellen wir mal vor, ich hätte keine Mathe studiert. Wie kann ich denn jetzt Geometrie im Unterricht unterrichten, wenn ich das selber in meinem Studium nicht gelernt habe? Und das Gleiche ist eben mit der Gesundheit. Wenn ich das doch da nicht gelernt habe, wie soll ich es denn dann später den Kindern beibringen? So, und Gesundheit ist was anderes als Gesundheitskompetenz. Das, ne? Wie soll ich das dann beibringen, wenn ich es selber nicht kenne? Aber ich meines Erachtens nach ganz früh, und es braucht zwei Arten von Interventionen, um die personale Gesundheitskompetenz der Individuen zu stärken. Das, was ich, so wie ich das vorhin definiert habe, als du mich gefragt hast, was Gesundheitskompetenz ist. Und man braucht die System, Setting oder organisationale Gesundheitskompetenz. Man muss die Schule als eine Einheit, als Entität verstehen, mit unterschiedlichen Dimensionen, die man adressieren kann, um die Schule besser auf das Thema einzustellen. Und das kann von Schulentwicklung über die Schulziele bis hin zu Networking, Austausch mit den Eltern, mit anderen Schulen, Einbindung in die Community, Ausbildung der Lehrkräfte und so weiter. Also es kann all diese ganzen Felder umspannen. Das nennt die WHO den Setting-Ansatz, ja? Wegen den Ungleichheiten. Du kannst halt über Verhaltensmaßnahmen immer nur so ein bisschen steuern. Den großen Effekt erreichst du über Strukturmaßnahmen, wenn du die Determinanten von Gesundheit adressierst. Und ich glaube, das gibt's in der Gesundheitskompetenz. Das kann man sehr schön miteinander kombinieren. Und diese beiden Interventionsformen brauchen wir.
Ihr macht das für die WHO jetzt quasi einen weltweiten Survey. Kann man da sehen, in welchen Ländern Health Literacy besonders hoch ist oder besonders niedrig?
Genau, also es gibt ganz viele verschiedene Surveys, und wir wissen mittlerweile über einige Regionen und die Länder da drin ziemlich viel. Insbesondere in Europa wurde das Ganze durch den European Health Literacy Survey damals exzessiv erforscht, wird jetzt auch noch weitergeführt, und da sehen wir so im Schnitt zwischen 50% bis 70% in der Erwachsenenbevölkerung dieser Länder. Ähnlich ist es auch hier in Asien. die Menschen, also diese Anzahl an Menschen, eine niedrige Gesundheitskompetenz haben. Wir haben jetzt in Deutschland im letzten Sommer zwei Konzepte erhoben, psychische Gesundheitskompetenz und allgemeine Gesundheitskompetenz bei Erwachsenen und bei Auszubildenden. Ja, und bei den Auszubildenden sind wir halt jünger, normalerweise mit 16 fängt man ja an, aber wir haben mit 18 Jahren angefangen zu befragen. Da haben wir erschreckenderweise oder überraschenderweise festgestellt, bei der allgemeinen Gesundheitskompetenz sind es 8 von 10 Erwachsenen, die eine niedrige Gesundheitskompetenz haben. Bei der psychischen Gesundheitskompetenz sind es 9 von 10, also wenn es darum geht, Informationen zu Mental Health zu finden, verstehen, beurteilen, anzuwenden, 9 von 10. Also da ist dringender Handlungsbedarf und da ist Deutschland wirklich nicht so gut aufgestellt. Aber man muss ganz ehrlich sein, die anderen Länder auch nicht. Es sieht halt überall so aus. Und zum Beispiel vor über 30 Jahren gab es dann in den USA mal eine Befragung und die hat herausgefunden, also noch mit einer anderen Art von Messinstrument, aber ähnliche Fragen, dass über 90 Millionen der damaligen Amerikaner in Anfang der 1990er, und damals gab es halt keine 200 Millionen irgendwas, ein paar gequetschte Einwohner in den USA, und 90 Millionen dieser Amerikaner, die Erwachsenen, hatten ein Lese-Rechtschreib-Niveau im Gesundheitsbereich auf der Stufe von 5-Klässlern. Ja? Also diese Ergebnisse waren immer schon relativ schlecht. Und ich würde jetzt nicht sagen, es gibt dieses eine Land, das wir uns alle zum Beispiel nehmen können. Das gibt's einfach nicht. Dafür muss ich sagen, das hast du ja gerade gesagt, die technologischen Entwicklungen überrollen uns als Gesellschaft. So, und deswegen ist das für uns halt auch ganz schwer, da adäquat oder zeitgerecht zu reagieren, dass wir jetzt sagen, wenn ich jetzt in den 1990ern eine Intervention für Gesundheitskompetenz entwickelt hätte, als Goldstandard und überall muss man es machen. Aber heute leben wir in einer ganz anderen Welt. Und wenn ich meine Intervention darauf nicht anpasse, dann wird es halt auch überhaupt nicht funktionieren. Ja, also so sieht es aus. Es wird überall gemessen. Die Ergebnisse schauen aber nicht so gut aus. Wir haben dringenden Interventionsbedarf. Und ich würde halt sagen, jede Region oder von jedem Land kann man so ein bisschen was lernen. Jeder macht irgendetwas gut und andere machen es halt weniger gut. Aber da kann man versuchen, man trägt das Beste sozusagen. Hier in der Region zum Beispiel, was ich finde, was ganz gut läuft, ist die Asian Health Literacy Association. Und einer der Founding Presidents ist ja hier aus Taiwan. Der aktuelle Präsident ist hier aus Taiwan. Und im Zuge dessen wurde ja jetzt auch die Taiwan Health Literacy Association gegründet. Und da sieht man, okay, dann in diesem ganzen Networking, in diesem ganzen Policy-Bereich kann man das hier so ein bisschen als Blueprint nehmen. Und da passiert so einiges. So, oder der Survey. Hier wurde mal 2013 in Taiwan ein Schulsurvey durchgeführt, also in allen Schulen, ich glaube der 5. und 6. Klasse, die Schüler haben daran teilgenommen, über 160.000 Schülerinnen und Schüler, und sowas ist natürlich gut, sowas ist halt weltweit einmalig und gibt sonst nirgendwo. Ja, also 160.000, ganzes Schulsystem, alle Schulen werden befragt.
Das war der zweite Teil des Interviews mit dem Gesundheitswissenschaftler Orkan Okan. Das ganze Interview könnt ihr auch jetzt schon auf unserer Webseite finden, sowie auf gängigen Podcast-Plattformen. In der nächsten Woche geht's dann weiter mit der Frage, wie die Situation der Gesundheitskompetenz eigentlich in Taiwan aussieht. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller. Nun hören Sie das Wirtschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Heute geht es weiter mit einer Nachlese zum deutschen Weihnachtsmarkt Taipeh, der seit einigen Jahren vom Deutschen Wirtschaftsbüro Taipeh organisiert wird. Nachdem in der vergangenen Woche Dr. Eva Langerbeck, Generaldirektorin des Deutschen Wirtschaftsbüros Taipeh, und Corinne Miser, Geschäftsführerin der Dresden Marketing GmbH, zu Wort kamen, spreche ich heute mit Rahil Ansari, CEO und Chairman der Volkswagen Group Taiwan, und unserem Kollegen Jojo Long, der nicht nur einen Stand mit seiner Firma Swan Pan Asia auf dem Weihnachtsmarkt hatte, sondern auch musikalisch tätig war. Doch darüber spricht er nachher selbst. Zunächst traf ich mich mit Rahil Ansari am Audi-Stand und wollte von ihm wissen, wie oft Audi schon an diesem Weihnachtsmarkt teilgenommen hat.
Also das machen wir jetzt zum dritten Mal in Folge. Wir hatten schon in der Vergangenheit den Weihnachtsmarkt öfter unterstützt und gesponsert. Aber jetzt sind es in der Tat 3-mal hintereinander in der gleichen Location hier am Taipei Expo Park. Das ist halt eine ganz wundervolle Location, weil es sehr offen ist und sehr offen gestaltet ist. Diesmal wieder auch überdacht ein Teil, was natürlich sehr gut ist, falls es dann doch mal regnen sollte.
was ist das Interesse, dass Sie eben hier so am Weihnachtsmarkt mitmachen? Vor allem nicht nur einen Stand haben, sondern ja. Sie sind ja eben einer der Hauptakteure hier mit auf dem Weihnachtsmarkt.
Ja, also für uns ist es generell erstmal der deutsche Weihnachtsmarkt oder German Christmas Market, wie es hier genannt wird, ist natürlich was, was sehr eng mit Deutschland verbunden ist auch. Mhm. Und deswegen sind wir froh, dass die GTO das wirklich auch immer zelebriert und organisiert hier an verschiedenen Standorten, nicht nur in Taipei, sondern auch in New Taipei City und jetzt dieses Jahr sogar dann auch in Taoyuan. Ja. Da es eben auch eine deutsche Institution ist, der Weihnachtsmarkt an sich und auch Weihnachten, sind wir natürlich als deutsche Marke auch sehr daran interessiert, da mitzufeiern, mitzufiebern, mitzuorganisieren, auch deutsche Traditionen zu repräsentieren. Und hier gibt's ja ganz viele Delikatessen, ganz viele Spezialitäten mit verschiedenen Ständen, Glühweine, Brezen, Würstchen, Semmeln. Das ist alles sehr schön. Und wir sagen halt, als deutsche Marke mit deutschen tollen Produkten möchten wir natürlich auch Teil des Ganzen sein, weil es einfach ein schönes Zusammenkommen ist. Wenn man sich das so in den vergangenen Jahren auch angeschaut hat, sind ganz viele Leute unterschiedlicher Altersklassen hier hingekommen auf dem Weihnachtsmarkt, um einfach eine schöne Zeit zu haben. Ja. Und davon möchten wir Teil sein.
Ich sehe auf Ihrem Stand, glaube ich, sind meistens auch taiwanische Mitarbeiter. Ja. Das heißt, Sie erfahren ein bisschen so über die deutsche Kultur mit dadurch, dass Sie hier am Weihnachtsmarkt involviert sind?
Ja, definitiv, das auch. Wobei ich auch sagen muss, dass wenn wir Verkaufsleute haben oder Personal aus dem Handel haben, die bei uns bei den Ständen dann unterstützen, die haben auch erstmal ein Training. Also wenn wir so eine Art Markentraining machen, wir nennen das Brand Induction Training, erfahren die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann auch erstmal was über Deutschland, über die deutsche Kultur, über auch deutsches Essen und dann natürlich sukzessive auch über unsere tolle Marke, aber auch über die Produkte. Und das dann natürlich in Kombination. Und da ist natürlich so der Weihnachtsmarkt ein tolles Produkt auch, wo man eine unglaubliche Vielfältigkeit erstmal kennenlernen kann und darf auch, von deutschen Traditionen, ja, jetzt stehe ich gegenüber von Feinkost, von Dr. Beckmann, Erdinger sehe ich jetzt hier, ohne Werbung machen zu wollen. Und das ist einfach schön, wenn man so ganz unterschiedliche Themen bespielt sieht hier. Und da lernen die natürlich auch von, weil sie halt nicht nur Lokale hier hinkommen, sondern auch viele aus der internationalen Community, die aber vielleicht lange in Taiwan leben, als auch wirklich, und das haben wir ja heute gesehen, von der Stadt Dresden beispielsweise, dass Repräsentanten einfach hier hinkommen.
Ja.
Um mitzufeiern, das ist wirklich schön.
Und was ist so das Ihr Lieblings- oder To-Go-Weihnachtsessen oder Weihnachtssnack hier so?
Das ist die Gulaschsuppe beim Stefan. Okay. Da gehe ich immer gerne hin. Er hat eine ganz tolle Beef-Gulaschsuppe. Macht er auch für mich dann extra nochmal ein bisschen schärfer, weil ich mag das, so eine scharfe Gulaschsuppe. Mhm. Das esse ich natürlich gerne. Und Brezen. Brezen und Semmeln, so Laugensemmeln. Das mag ich einfach gerne. Ich habe es noch nicht gesehen dieses Jahr. Ich hoffe, das glaube ich aber nicht, weil ich habe es in den letzten Jahren nicht erkennen können, ob ein Stand hier war. Reibekuchen, Reibadachi, mit Apfelmus. Das wäre mein absolutes Highlight und mein absoluter Traum, wenn es das geben würde. Da würde ich wahrscheinlich nicht nur einmal hingehen, sondern auch zweimal und auch mit den Kindern, weil das ist so mein Lieblingsessen auf dem Weihnachtsmarkt. Das verbinde ich mit Weihnachtsmarkt oder auch, wenn man dann Auto fährt, mal einen Kinderpunsch dann nochmal trinken. Ja. Das ist auch ganz nett. Ja, einfach zusammen sein mit Menschen, die nett sind und Freunden. Genau, und die Zeit hier genießen.
Und wie verbringen Sie dieses Jahr Weihnachten?
Dieses Jahr Weihnachten verbringen wir ein bisschen anders. Normalerweise sind wir schon hier in Taiwan, weil wir es einfach mögen, hier in Taiwan zu sein, das auch Weihnachten und Neujahr zu zelebrieren. Dieses Jahr gehen wir dann ein bisschen weiter weg nach Australien. Okay. Haben wir jetzt als Reise geplant, ganz einfach deswegen, weil es noch auf unserer Bucketlist war, muss ich zugeben. Und wir haben es die letzten Jahre nie geschafft oder nicht geschafft. Und dieses Jahr haben wir gesagt, doch, das machen wir jetzt mal und erfüllen uns da einen unglaublichen Traum.
Prima, dann wünsche ich Ihnen da schöne Weihnachten in Australien.
Vielen Dank
auch für Ihre Zeit.
Ja, herzlichen Dank.
Soweit Rahil Ansari, CEO und Chairman der Volkswagen Group Taiwan, der mit einem Audi-Stand auf dem Weihnachtsmarkt nicht nur vertreten war, sondern einer der Hauptunterstützer des Weihnachtsmarktes war. Als nächstes kommt unser Kollege Jojo Long zu Wort, der aber nicht in Funktion als rasender Reporter auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs war, sondern mit seiner Firma Swan Pan Asia, mit der er ja Gesellschaftsspiele hier in Taiwan vertreibt, auf dem Weihnachtsmarkt vertreten war. Mit Jojo habe ich das Gespräch übrigens, wie man wahrscheinlich merken kann, bei uns im Studio gemacht. Und zunächst wollte ich von ihm wissen, wie oft er schon an dem Weihnachtsmarkt teilgenommen hat und was ihn dazu motiviert.
Also ich glaube, wir waren jedes Mal dabei, also wir als Firma, die einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt hat, und jedes Mal bedeutet, glaube ich, 3 oder 4 Jahre. Und motiviert ist man eigentlich schon, wenn man nur hört, deutscher Weihnachtsmarkt in Taipei, als es das zum ersten Mal gab, da mussten wir natürlich mit dabei sein. Ja, und dann ab dem zweiten Mal überlegt man dann, lohnt sich das, wie war das letztes Jahr, wie wird es dieses Jahr vielleicht werden? Und Motivation ist an erster Stelle Kundenwerbung, dass man sagt, egal ob das jetzt ein Verlustgeschäft wird oder nicht, Hauptsache wir sind präsent, wir haben unsere Spiele, unsere Produkte noch mehr Leuten gesagt, die es sonst vielleicht nicht gesehen hätten. Also es ist eher unrealistisch, dass wir hier auf dem Weihnachtsmarkt das große Geld verdienen, auch wenn wir das gerne wollten. Das geht gar nicht. Wir können uns nur einen Stand leisten, 3x3 Meter. Und da kann man also mit Spielen, mit unseren Produkten nicht viel Geschäft machen. Wenn man was zu essen verkauft, ja, das verstehen die Leute. Ne? Die sehen das und sagen, das möchte ich oder möchte ich nicht. Da bilden sich sogar Schlangen an den Ständen, dass die Leute eben eine deutsche Wurst bekommen oder Gulasch zu Weihnachten mit Weihnachtsglühwein oder so. Aber bei uns, da ist noch niemand Schlange gestanden. Und tatsächlich haben wir auch schon überlegt, ob wir nicht das einfach bleiben lassen, denn es kostet ja viel Zeit und Nerven, das vorzubereiten, dann dort jeden Tag von 11 Uhr morgens bis 9 Uhr abends auf dem Stand voll da zu sein. Man überlegt dann natürlich als Firma, gibt es da nicht zur gleichen Zeit vielleicht an einem anderen Ort eine Veranstaltung, die noch besser zu uns passt oder wo wir vielleicht tatsächlich auch nicht nur präsent sein können, sondern wirklich gut verkaufen können. Und wenn du uns jetzt fragen würdest, und seid ihr dann beim nächsten Jahr wieder mit dabei? Meine Kollegin würde wahrscheinlich sagen, nein, das lohnt sich nicht für uns. Und ich wahrscheinlich, ja, aufgrund meines deutschen Hintergrundes würde ich sagen, ja doch, natürlich, wir müssen dabei sein, ganz klar. Das ist auch eine Motivation, ja. So ein bisschen Nationalgefühl oder Ehrgefühl oder Mitmachmussgefühl. Und manchmal ändert sich die Motivation auch während des Ausstellens. Also wenn zum Beispiel viele Leute an den Stand kommen, die gerne mitspielen, die das gerne machen, dann ist man da auch nochmal ganz anders motiviert. Das sollte man auch nicht vernachlässigen. Oder die Krönung, wenn Besucher schon im letzten Jahr und das Jahr zuvor und die Jahre zuvor da waren, jedes Jahr wiederkommen. Also das ist dann immer toll. Das motiviert dann auch, dass man doch wieder mitmacht für diese Leute.
Das war Jojo Long, mit dem ich mich über seine Teilnahme am deutschen Weihnachtsmarkt in Taipei unterhalten habe. Tatsächlich habe ich mich mit Jojo noch etwas länger unterhalten und diese Version finden Sie dann auf unserer Webseite. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, den 10. Dezember 2025. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf das Weltkugelsymbol klicken und Deutsch auswählen. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Programmbeiträge und Links zu unserer Facebook-Seite, unserem Instagram- und X-Konto und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.